Ja, also Michael Schulz, verheiratet hier mit meiner allerbesten Seite, Elisabeth Schulz. Jetzt im 30. Ehejahr. Hä? Ist das nicht toll? Also, das habe ich ganz clever gemacht. Na, wir sind noch nicht 30 Jahre verheiratet, sondern im 30. Ehejahr. Also, wir sind jetzt quasi manche, naja, egal, okay.
Was machst du denn, außer bei uns im Abendgottesdienst ab und zu predigen? Zu Zufall oder Plan?
Was ich sonst mache.
Ja, was du sonst so
ja,
machst.
Meine Güte. ja, also was ich sehr gerne mache, ich beschäftige mich wirklich sehr gerne mit der Natur im weitesten Sinne. Also ich gucke gerne Blumen an, untypisch für einen Mann. Also ich kenne mich auch gut mit Wiesenblumen aus, ja, da könnte ich mich immer begeistern. Ich gucke aber auch sehr oft in den Sternenhimmel und könnte mich dafür immer begeistern. Habe ich meine Frau mittlerweile auch schon so mitgenommen, in den Sternenhimmel zu gucken und mal da und mal da.
Und von Beruf bist du?
Ich bin Chemiker und arbeite in der Pharmaindustrie. Ja, ich weiß, das ist nicht so prickelnd, aber egal.
Also eine Frage, die mich brennend interessiert, euch sicherlich auch. Wenn ich sie gleich stelle, werdet ihr denken, das habe ich mich auch schon immer gefragt. Und zwar, was ist dein Lieblingsenzym?
Mein Lieblingsprotein, meinst du? Also ich werde gleich mal umswitchen. Mein Lieblingsprotein. Ja, naja gut, darüber habe ich meine Doktorarbeit gemacht, also muss es mein Lieblingsprotein sein. Also, naja, soll ich es wirklich sagen? Also biologen akzeptierende Pyridin-Nukleotid-Oxidoreduktasen.
Das
Ohne
klingt
Stottern.
schön, oder?
Na, jetzt übersetzen
So.
auf Englisch und.
Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was kann das Protein ungefähr?
Also das macht rechtsdrehenden Joghurt.
Top, oder?
Ja, das ist doch
Super.
im weitesten Sinne, ja.
Okay,
Also
okay.
okay.
Bevor wir alle
Okay.
aussteigen und es zu biochemisch wird,
Ja.
bete ich erstmal noch für dich und dann
Danke.
geht's los. Oh, Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir heute so viel über dich lernen dürfen, über deine Größe, wie erstaunlich du bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihn Michael einfach segnest. Danke, dass du da bist. Danke, dass du persönlich erlebbar bist für uns heute hier und jetzt. Amen.
Danke. Ja, es wird heute nicht nur am Anfang ein bisschen biochemisch werden. Ich will so ein, ja, ich glaube, jetzt muss ich einfach losklicken, oder? War das nicht so? Okay. Ah, alles klar. Vielen Dank. Also, wie ihr schon seht, der Titel des heutigen Vortrags ist Urknall. Daran werdet ihr schon merken, dass es jetzt nicht so sehr um Biochemie geht. Nur ein Stück weit am Anfang werde ich euch da noch ein bisschen mit hineinnehmen. Der Untertitel, den ich heute gewählt habe, ist Schöpfung, Zeit, Raum, Materie. Und ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und bin gespannt. Das wird schon zum Teil ganz schön herausfordernd, aber man muss auch nicht alles verstehen, sage ich immer gleich. Ja. Wie Dirk schon eingeführt hat, also wie ihr wisst, Gott lässt sich nicht beweisen. Ne? Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber wir finden wirklich sehr viele Hinweise auf ihn und das sind Hinweise für mich auch, die helfen können, erstmalig überhaupt über das Thema Gott nachzudenken. Oder aber seine Beziehung, die man hat, jetzt ja, zu vertiefen. Ja. Ich bringe auch diesmal wieder die Karikatur, die ich das letzte Mal gebracht habe. Das sind drei Folien, die letztendlich nochmal alles zusammenfassen, was ich hier sage. Und wenn man das darauffolgende nicht ganz versteht, hat man das zumindest mitgenommen. ja, also ich mag die sehr. Weil die treffen eigentlich die grundsätzliche Frage, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott, ja? Und da sieht man also die zwei Herren, die zwei Naturwissenschaftler, die eben sagen, hallo Gott, wir haben alle Rätsel und Geheimnisse gelöst, wir brauchen dich nicht mehr. Und da kommt die Antwort so und dann geht es weiter. Trittst du ab, wenn wir einen Menschen aus Erde schaffen, so wie du in 1. Mose? Und Gott sagt, einverstanden. Und im letzten Bild sieht man dann die beiden, wie sie mit Eimerchen und Schäufelchen dann die Erde zusammenschaufeln. Und dann kommt aus dem Himmel von Gott, halt doch nicht mit meiner Erde, ihr müsst schon eure Erde nehmen. Und ich finde, das drückt eigentlich den Sachverhalt sehr gut aus. Denn ich denke, das ist noch nie, noch nicht mal ansatzweise gelöst worden, woher kommt überhaupt irgendwas. Woher kommt der Boden, wie jetzt Dirk gesagt hat? Ja, wir müssen ja noch gar nicht von Komplexität, von Proteinen und was weiß ich was reden, sondern einfach, woher kommt Materie, woher kommt der Raum, woher kommt Zeit? Wissen wir alles nicht, haben wir auch keine Antworten dafür. Und deswegen ist das eigentlich eine schöne Zusammenfassung schon dem, was ich sagen möchte. Aber natürlich will ich noch ein bisschen mehr sagen. Ja. Vor einem Jahr habe ich ja einen Vortrag gemacht zum Thema Lebensentstehung. Und um dieses heutige Thema Urknall besser verstehen zu können, möchte ich daraus einige Punkte wiederholen. Das ist auch naturwissenschaftsgeschichtlich interessant, was ich hier euch zeigen möchte. Ne? Also nochmal ein paar Wiederholungen vom letzten Mal, damit die, die nicht da waren, einsteigen können und die, die da waren, sich erinnern können. Und zwar eine der zentralen Aussagen der Evolutionstheorie, von der jeder schon mal was gehört hat, ist, es gibt eine Höherentwicklung, eine sogenannte Makroevolution, möchte ich das jetzt hier bezeichnen. Und zwar von unbelebter Materie bis zum Menschen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, was die Evolutionstheorie behauptet. Und das alles aufgrund rein natürlicher Gesetzmäßigkeiten. Die Evolutionstheorie, habe ich jetzt mal gesagt, hat zwei Triebkräfte, die für die Zunahme an Komplexität verantwortlich sind, die letztendlich für die Makroevolution schlechthin verantwortlich sind. Und zwar ist das, die erste Triebkraft ist die, mal sehen, ob es geht, ist die Selektion. Das habt ihr vielleicht, die da waren, ja, also Survival of the Fittest, das heißt eigentlich im Grunde Folgendes: Das Lebewesen, was am besten angepasst ist an die Umwelt, überlebt und gibt seine Gene an seine Nachfahren weiter. Und das soll sozusagen eine Höherentwicklung bewirken. Ja, das ist im Grunde das Kernprinzip von Darwins Evolutionstheorie. Und das zweite, die zweite Triebkraft ist viel Zeit. Sehr viel Zeit. Und um dieses Thema Zeit werden wir heute auch relativ viel reden. Ja. Also, diese beiden Faktoren sind die Säulen der Makroevolutionstheorie und sollen dafür sorgen, dass unbelebte Materie, also sozusagen diese Ursuppe, ja, mit, was weiß ich, Stickstoff und Ammoniak, was weiß ich, via erste Zelle sich zum Menschen entwickelt. Und ich habe mich dann auf das Thema konzentriert, das letzte Mal, auf eine Höherentwicklung, nur diesen ersten Schritt von der unbelebten Materie zur ersten Zelle. Warum habe ich mich darauf beschränkt? Ganz einfach deswegen, weil es hier um Chemie geht und das ist ja nun mal meine, das, was ich jetzt von der Pika auf gelernt habe. Und aber auch, weil es das offensichtlichste Problem der Evolutionstheorie, der Makroevolutionstheorie ist. Denn das größte Problem der Evolutionstheorie ist das, ich wiederhole es immer gerne nochmal, von der Ursuppe bis zur ersten Zelle ist diese natürliche Selektion, dieses Survival of the Fittest, nicht anwendbar, denn auf dem Weg dorthin lebt ja noch nichts, das sich reproduzieren könnte. Ich glaube, das ist wichtig, wenn er das versteht. Es lebt ja noch nichts. Also diese so wichtige Säule der Evolutionstheorie, diese Selektion, die fällt also hier vollkommen weg an der Stelle. Was haben wir noch als nächstes? Ja. Vielleicht nochmal, ich habe da so ein Wortspiel gemacht, das finde ich auch ganz gut. Die natürliche Selektion, welche sagt, dass nur die Besten überleben und dass dies eine Entwicklung zum Besseren garantiert. Ja? Das ist sozusagen der Kern der Selektion. Das fällt weg, weil es lebt ja noch nichts. Jetzt bleibt also dem Werkzeugkasten der Evolutionstheorie nur noch dieser zweite Faktor übrig, gigantisch viel Zeit. Ja? Also, dass sich die erste Zelle rein zufällig aus unbelebter Materie entwickelt haben könnte. Und um euch ein Gefühl dafür zu geben, über welche Zeiträume wir hier reden, wenn wir nur den Zufall arbeiten lassen, um eine einfache Zelle entstehen zu lassen, folgendes Zufallsexperiment. Die einfachsten Zellen bestehen aus circa, wir haben das ja schon, danke für deine Einleitung, das passt nämlich auch ganz gut, die einfachsten Zellen bestehen aus circa 100 verschiedenen Proteinen. Proteine sind einfach gesagt so kleine Maschinen, die da so in der Zelle was machen, damit die Zelle leben kann. 100 verschiedene Proteine. Und ein einziges dieser Proteine besteht seinerseits aus Bausteinen, und das müssen wir jetzt einfach nochmal so ein bisschen verstehen. Diese Bausteine nennt man Aminosäuren. Und jetzt ist die Frage, die zufällige Entstehung eines Proteins will ich mir jetzt angucken. Es stehen 20 verschiedene Aminosäuren zur Verfügung und die sind, wie gesagt, die Bausteine, aus denen alle Proteine bestehen. Ich habe eine Analogie für euch gemacht, weil das ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Und das ist im Grunde ganz genauso wie die 24 verschiedenen Buchstaben unseres Alphabets. Die sind die Bausteine, aus denen alle Sätze letztendlich bestehen. Aber man muss sie halt richtig aneinanderreihen. Ne? Und nur die richtige Aneinanderreihung der Buchstaben ergibt einen sinnvollen Satz. Genauso gibt auch nur die richtige Aneinanderreihung der Aminosäuren ein sinnvolles, ein funktionierendes Protein. Die einfachsten Proteine bestehen so aus ungefähr 150 Aminosäuren, also aus 150 Buchstaben, so wie ein normaler Satz, zumindest meine Sätze sind immer ein bisschen länger, auch bestehen. Ja? Die Frage jetzt an das Zufallsexperiment ist, wie viel Zeit bräuchten wir, um solch ein einfaches Protein rein zufällig entstehen zu lassen, um das zu veranschaulichen. Jetzt ein 2-minütiger Film, ein Kurzfilm. Das letzte Mal habt ihr den schon gesehen, aber ich habe ihn noch mal ein bisschen gestrafft. Der Hauptdarsteller in diesem Film ist eine Amöbe. Eine Amöbe ist ein Einzeller, der sich super langsam bewegt, nämlich in dem Fall wirklich nur, wie es in dem Film auch dargestellt ist, 30 cm pro Jahr. Film ab.
Forscher haben berechnet, dass auf der frühen Erde die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Bildung bei 1 zu 10 hoch 164 lag. Das bedeutet eine Proteinkette in richtiger Sequenz nach 100 Millionen, Billionen, 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 Billionen Fehlversuchen. Wie viel Zeit wäre dann dafür nötig gewesen? Um das herauszufinden, machen wir eine kleine Reise. Wir beginnen damit, eine Brücke zu bauen, die den ganzen Durchmesser des beobachtbaren Universums überspannt. Eine Entfernung von mehr als 90 Milliarden Lichtjahren. Dann platzieren wir eine Amöbe auf dem einen Ende der Brücke. Dieser einzellige Organismus soll die Brücke mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von 30 cm pro Jahr überqueren. Los geht's. Während wir darauf warten, dass sich ein einziges Protein durch Zufall bildet, kriecht unsere Amöbe mehr als 5 Milliarden 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 Jahre einmal durch das ganze Universum und dann wieder zurück. Und immer noch ist kein einziges funktionales Protein irgendwo in Sicht. Für die nächste Reise wollen wir eine Nutzlast hinzufügen, ein einzelnes Atom. Nachdem sie ein weiteres Mal 500 Milliarden Billionen Meilen weit gekrochen ist, bringt die Amöbe ihre Ladung ans Ziel und kehrt zurück, um neue Ladung aufzunehmen. Wird sie zurückkehren, bevor sich unser Protein geformt hat? Sie wird noch 10, 20, 100, 1000 Hin- und Rückwege vollbringen können. Und immer noch gibt es kein Anzeichen eines verwendbaren Moleküls. Tatsächlich hat unsere Amöbe so viel Zeit, während wir darauf warten, dass sich ein einziges Protein selbst zusammensetzt, dass sie bei einer Geschwindigkeit von 30 cm im Jahr das ganze Universum mehr als 56 Millionen Mal über unsere Brücke transportieren könnte. Atom für Atom. So viel Zeit wäre dafür nötig, dass sich ein einziges funktionales Protein zufällig bilden kann.
Ja, dieser Film ist wirklich der Versuch, sehr, sehr lange Zeiträume irgendwie nachfühlbar zu machen. Ne? Und ich finde, es auch ganz gut gelungen, weil man hat so eine Ahnung, aber dann denkt man immer wieder, 90 Milliarden Lichtjahre, Und es ist wirklich so gemein, diese sehr langsame Amöbe mit diesen 30 cm pro Jahr hat genügend Zeit, um alle Atome des uns derzeit bekannten Universums einzeln diese sagenhafte Distanz von 90 Milliarden Lichtjahren, also was das Licht quasi, ich hoffe, ihr wisst, was Lichtjahre sind, zu transportieren und das Ganze mehrere Millionen Mal, bis sich ein funktionierendes Protein mit der richtigen Reihenfolge an Buchstaben rein zufällig gebildet hätte. Also es ist einfach, man kann es irgendwie nicht fassen, aber so ein bisschen kriegt man ein Gefühl dafür, oder? So, also ich finde es schon ganz gut. Bevor ich gleich an dieser Stelle weitermache, eine kurze Erinnerung nochmal. Also, mir ist das wichtig, also ihr solltet, dieses Gefühl solltet ihr jetzt behalten, ja, was da für Zeitraume sind. Ja. Nochmal diese zwei Säulen der Evolutionstheorie. Und die waren ja im 19., 20. und eigentlich auch im 21. Jahrhundert, sind das so Säulen, die stehen da so fest. Ja. Also Selektion habe ich schon ein paar Mal gesagt und dann viel Zeit. 1860, zu Darwins Zeiten, dachte man, dass eine Zelle ganz einfach aufgebaut sei und diese dann so sich ruckzuck einfach so aus der Ursuppe bilden würde. Man dachte, dieser Abschnitt der Lebensentstehung ist so trivial, da reicht einfach ein wenig Zeit aus. Da muss man die Selektion gar nicht bemühen. Und wenn die erste Zelle mal da war, ja, also wenn ich bei der ersten Zelle bin, was ja lebt, dann greift dieses Survival of the Fittest. Und das garantiert dann die höhere Entwicklung zum Menschen. Ja? Weil das haben sie dann damals schon gewusst, dass also jetzt ein Regenwurm nicht so komplex ist wie ein Mensch, hat man damals schon gesehen. Aber wie komplex eine Zelle ist eigentlich nicht. Damals wusste man nichts von dieser gigantischen Komplexität einer einfachen Zelle. Man wusste auch nichts von diesen gigantischen Zeiträumen, die notwendig sind, um nur ein funktionierendes Protein rein durch Zufall entstehen zu lassen. So wie das hier im Kurzfilm gezeigt worden ist. Und wie gesagt, ein Protein ist ja noch lange keine Zelle. Die, die das letzte Mal da waren, die wissen das. Jedenfalls kann ich festhalten, dass diese Säule, also die Selektion, ja, ist eingebrochen, denn von der Ursuppe bis zur ersten Zelle lebt ja noch nichts, was lebenstüchtiger sein kann. Das ist einfach nochmal zur Wiederholung. Die Selektion fällt hier als Triebkraft einer Höherentwicklung aus. Jetzt diese letzte Säule der Evolutionstheorie, viel Zeit. Und jetzt geht es eigentlich los, weil vielleicht sitzt derjenige auch hier, ich habe ihn nochmal eingeladen. Als ich das letzte Mal diesen Vortrag gehalten habe, kam ein Student auf mich zu, ein Informatikstudent, und hat mich gefragt, das Universum ist doch unendlich alt. Da sollte doch die zur Verfügung stehende Zeit zur Lebensentstehung ausreichend lang sein, oder? So, also das hat er einfach, ich fand das eine super Frage. Ich habe ihn übrigens eingeladen, vielleicht kannst du nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber den Namen weiß ich noch, aber sage ich jetzt nicht, es wäre gemein. Aber auf alle Fälle muss ich sagen, nochmal danke, es war eine großartige Frage für dich, wer auch immer das ist, habe ich das jetzt alles gemacht? Nicht nur, aber auch jedenfalls. Ich bin über diese Frage auch schon gestolpert, denn es ist wirklich so, wenn man unendlich viel Zeit hat, dann ist selbst dieser riesige Zeitraum, den ich euch gerade dargestellt habe in dem Kurzfilm, sehr kurz. Ne? Logisch. Und das war wirklich wissenschaftshistorisch. Ihr wisst gar nicht, wie lange das die Naturwissenschaftler bewegt hat. 1860, also kurz nach der Publikation von Darwins The Origin of the Species, also sein Hauptwerk, gab es in Großbritannien einen weithin beachteten Disput, und zwar zwischen einem Darwinisten namens Huxley und einem Kreationisten namens Wilberforce. Der Darwinist brachte folgendes Argument ins Spiel, und das war eigentlich entwaffnend. Er hatte damit die Diskussion gewonnen. Er sagte, setze einen Affen an eine Schreibmaschine, so wie hier, und lasse ihn unendlich lange darauf herumtippen. Irgendwann wird er den Psalm 23 darauf getippt haben. Ja, also mit Unendlichkeit, why not, oder? Also meine Frau hat es gestern Abend im Bett auch noch bezweifelt, aber ich glaube, sie hat nicht verstanden, was unendlich ist. Ja? Ich glaube, das können wir alle nicht so richtig verstehen, aber im Grunde, die ist so ein bisschen, ne, es ist eigentlich, weil es sind ja alle Optionen offen und er macht zu lange. Ja. Und jedenfalls war das wirklich ein klasse Argument. Und man muss sich wirklich vorstellen, das kosmologische Standardmodell des 19. Jahrhunderts und auch des frühen 20. Jahrhunderts ging davon aus, dass unser Universum ewig existiert. Alle Naturwissenschaftler, einschließlich Albert Einstein, den werde ich dann nochmal speziell zitieren, weil das wirklich interessant ist, was wir haben, sind davon ausgegangen, die Welt existiert ewig. Das ist das aristotelische Weltbild, ist auch schon ein bisschen älter gewesen, ne, so aus dem 350 vor Christus, die Welt besteht schon immer und ewig. Das hat sich total durchgesetzt und mit einem unendlich lange existierenden Universum kann man im Grunde alles belegen. Eine quasi unschlagbare Säule der Evolutionstheorie. Und was aus dieser Säule geworden ist, das möchte ich mir mit euch heute so angucken in den letzten 100 Jahren und das euch so ein bisschen erzählen. Es gab schon immer Theologen, die diesem ewigen Universum aus verschiedenen Gründen widersprachen. Die Kirche hat dem sowieso stark widersprochen. Also vor allem Juden und Christen widersprachen der Theorie einer ewigen Welt, denn in der Bibel steht was anderes. Die ersten Worte der Bibel sind: Im Anfang schuf Gott. Also es gibt einen Anfang. Ja. Das war ganz, ganz zentral. Und da gab es auch richtig Zoff, solange, naja, egal, das will ich jetzt nicht ausführen. Auf alle Fälle widersprachen die dem. Und das, aber ja, wie auch immer, es gibt auch noch andere mathematisch-philosophische Argumente gegen eine ewige Welt, aber die habe ich rausgeschmissen, sind zu komplex, ich verstehe sie selber nicht ganz. Anders verhält es sich mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ein sehr interessanter Satz. Kommt hier. Ich werde versuchen, ihn zu erklären. Interessanterweise, das finde ich auch wieder wissenschaftshistorisch so interessant, wurde der auch genau zur selben Zeit publiziert, wie Darwin sein Origin of the Species publiziert hat, 1860 von einem deutschen Physiker Rudolf Clausius. Er besagt Folgendes: Die Entropie, also übersetzt die Unordnung, nimmt zu. Das heißt, die Ordnung nimmt ab. Müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Die nutzbare Energie nimmt ab. Wenn das Universum unendlich alt wäre, gäbe es keine nutzbare Energie mehr. Und die einfache Version ist, alle Sonnen wären ausgeglüht. Das heißt, ganz einfach, es wäre überall gleich warm oder gleich kalt. Da kann nichts mehr leben. Und der Schluss war dann sozusagen, also kann man daraus schließen, das Universum kann nicht unendlich alt sein und muss deswegen einen Anfang gehabt haben. Denn also morgen, denke ich, wird die Sonne wieder scheinen. Ne? Und das scheint ja auch noch. Ja. Also, das ist schon interessant, ja. Das wurde zur gleichen Zeit publiziert, aber leider hat man diesen Meilenstein der Physik damals wahrscheinlich nur mit, keine Ahnung, Dampfmaschinen und Carnot'schen Kreisprozessen in Verbindung gebracht und die Biologen haben nicht mit den Physikern geredet und umgekehrt, ja. Aber das war letztendlich auch mehr so eine, wie soll ich sagen, das waren keine Messdaten, ja. Und wir sind ja auch immer scharf auf Messdaten, ja. Und es gab deswegen rein naturwissenschaftliche Argumente für einen Anfang des Universums, gab es eigentlich auch Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es nicht. Wie gesagt, es gab vor allem keine Messwerte. Nun, und wie sieht das heute aus mit weiteren naturwissenschaftlichen Indizien dafür, dass die Welt einen Anfang hat? Und dazu möchte ich euch jetzt wirklich schöne, spannende Geschichten erzählen. Und zwar geht es los mit einem Ereignis, was, ja, weiß sicher keiner, ich habe es auch jetzt zufällig gelesen. Vor 101 Jahren ging das Hooker-Teleskop auf dem Mount Wilson in der Nähe von Los Angeles in Betrieb. Es war eines der größten für eine lange Zeit gewesen. Und dieses Teleskop ist dann von einem vielen von euch vielleicht bekannten auch Astrophysiker genutzt worden, Edwin Hubble, der dann 1923 damit beweist, also erst da hat man gecheckt, dass neben unserer Milchstraße, in der unser Sonnensystem sich befindet, also neben unserer Galaxie, Milchstraße, Galaxie ist das Gleiche, also dass neben unserer Milchstraße noch eine andere Milchstraße gibt, nämlich den Andromeda-Nebel. Kann man übrigens mit einem normalen Fernglas an sternklaren Nächten im Sternbild Andromeda sehen, diesen Nebel. Also der Beweis, dass es noch eine zweite Galaxie gibt. Mittlerweile wissen wir, dass es Milliarden von Galaxien gibt. Aber wie auch immer. So, was machte der noch? Der entdeckt, und jetzt kommen wir so richtig in die Physik rein, die Rotverschiebung des Lichtes ferner Galaxien. Rotverschiebung werde ich euch erklären. Ich hoffe, dass die meisten das dann verstehen. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Aber was bedeutet erstmal die Rotverschiebung? Die haben also die Dinger angeguckt und da war irgendwas anders als bei uns, also als bei unserer Sonne. Eine Rotverschiebung bedeutet auf alle Fälle, dass die Galaxien sich von uns wegbewegen müssen. Die müssen von uns wegfliegen, ja. Und jetzt müsste es weitergehen. Oder noch nicht? Wie bitte? Ja, und das bedeutet, dass das Universum sich ausdehnt. So, also jetzt zur Rotverschiebung. Ich will versuchen, dass ihr das versteht. Wenn die Quelle des Lichtes sich von mir wegbewegt, ja, also wenn die Quelle des Lichtes sich von mir wegbewegt, dann werden die Spektrallinien oder die Charakteristik dieses Lichtes in Richtung Rot verschoben. Ich will euch das mal mit einem Bild zeigen. Also das ist das Standard-Wasserstoffspektrum. wenn ich das zum Beispiel in der Sonne angucke oder auch wenn ich hier ein Experiment auf der Erde mache, da habe ich so bestimmte typische Spektrallinien, wodurch die zustande kommen, ist jetzt auch nicht so wichtig, Bohrsches Atommodell und bla bla. Die Alpha-Linie, die Beta-Linie, die Gamma-Delta-Epsilon-Linie. Das ist so das typische Wasserstoffspektrum, wenn man das quasi hier in der Nähe misst. Wenn ich jetzt mir aber das gleiche Wasserstoffspektrum angucke von einem galaktischen Objekt, was von uns wegfliegt, ja, dann schaut das so aus. Das ist hier so ein Quasar, was auch immer das ist, ist auch egal. Da hat man die Alpha, hier ist die Alpha-Linie, die wird mehr in Richtung Rot verschoben. Ne? Also hier ist die Alpha-Linie, die wird in Richtung Rot verschoben. Alle anderen werden auch in Richtung Rot verschoben. Das heißt, das Muster bleibt das gleiche, aber es wird alles in Richtung Rot verschoben. Also die charakteristische Linienverteilung bleibt erhalten. Das ist so eine Art Doppler-Effekt wie beim Schall. Wenn sich da also die Schallquelle von uns wegbewegt, ist es ähnlich. Dann klingen die Töne tiefer, aber ich erkenne trotzdem noch das charakteristische Tonmuster des Musikstücks. Dafür habe ich extra was ausgewählt, weil ich ja auch Musik so liebe. Ich habe mal folgendes Beispiel gemacht. Zum Beispiel höre ich mir an von Claude Debussy Clair de Lune in D-Dur, ja? Und danach einen Halbton tiefer in C-Dur. Ich werde es ganz kurz anspielen, erstmal in D-Dur und dann einen Halbton tiefer in C-Dur. Alles bloß 3 Sekunden. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle das zweite dann wiedererkennen werdet. Ja? Ich hoffe, der Ton funktioniert. D-Dur, jetzt einen Halbton tiefer. Erkennt man sofort, schöne Musik. Na, ich könnte es jetzt eigentlich durchlaufen lassen, aber okay. Also beide Male erkenne ich an der charakteristischen Stellung der Töne zueinander, dass es Clair de Lune ist. Genauso erkenne ich auch den Wasserstoff im Quasar. Ich weiß, dass es immer noch Wasserstoff ist. Aber das Komische ist, es ist Richtung Rot verschoben. Warum? Die Erklärung war also von Friedmann, das waren alles berühmte Astrophysiker, die sie dann zusammengefasst haben, wenn das Universum sich ausdehnt, muss es einmal auf einen einzigen Punkt konzentriert gewesen sein. Und das heißt, und das ist für mich jetzt immer wieder die zentrale Botschaft, es gab einen Anfang. Und das war nicht trivial, sage ich euch. Ich will dazu nämlich gleich nochmal was sagen. Diese Entdeckung, dass das Universum kein unveränderliches, ewiges Gebilde ist, sondern tatsächlich einen Anfang hat, war für die Naturwissenschaftler und die Philosophen, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war echt ein Schock. Das war ein Schock. Ihr könnt euch das gar nicht, ich meine, die hatten dann wahrscheinlich politische Sorgen und eben welche Partei gewinnt und was du so gesagt hast, aber für die war das, das kam vollkommen unerwartet. Und ich will euch das an einem Beispiel erzählen, wie unerwartet das war. Bei einem der Naturwissenschaftler schlechthin, den, glaube ich, jeder von euch als den Physiker aller Zeiten sicher anerkennen würde, Albert Einstein. Und die Geschichte von ihm, was diesen Anfang angeht, die möchte ich euch gerne erzählen, weil man daran sieht, wie tief sich dieses Weltbild vom ewigen Universum auch bei den klügsten Köpfen eingebrannt hat, ja, und wie schwer es war, dieses Weltbild in Frage zu stellen. Und das hing ja letztendlich auch immer mit philosophischen Fragen zusammen. Ja. Stimmt das, was da in der Bibel steht? Das kam ja immer so am Rande, ja, im Anfang, das war alles Käse. Ja. So, Albert Einstein, 1915, also ein ganzes Stück vorher, der hat ja seine Relativitätstheorie, hat er selber auch angewendet und ja, irgendwelche Berechnungen über das Universum angestellt und kam zu dem Schluss, ein statisches, ein ewiges Universum ist damit nicht möglich. Also mit seiner eigenen Theorie hat er das berechnet. Es geht aber weiter. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Nach seiner eigenen Theorie müsste also das Universum expandieren, was aber nach seinem Weltbild, nach dem gesamten naturwissenschaftlichen Weltbild, einfach nicht möglich ist. Deswegen führt er, so macht man das ja auch manchmal in der Wissenschaft, eine kosmologische Konstante ein. Und sie sorgt dafür, dass das Universum statisch bleibt. Ja? Also seine eigene Theorie tut er so bearbeiten. So, na, dann geht's weiter. Auch Friedmann sagte dann, schau mal, deine eigene Theorie, wenn man die berechnet, ganz klar, der Kosmos expandiert. Dann auch Lemaître, der spielt auch eine große Rolle, ist ein belgischer Astrophysiker, der gleichzeitig katholischer Priester war, soweit ich weiß. Und dann kamen aber die ersten Messdaten. Und das ist ja für heutzutage, also ich meine, Messdaten sind einfach toll. Ja, also Messdaten ist einfach, oh, Messdaten, ja. Dann kam Hubble mit seiner Rotverschiebung und das war dann der Knaller. Also Hubble mit seiner Rotverschiebung, das war wirklich beeindruckend. Und es war so beeindruckend, dass Albert Einstein dann extra, und ich glaube, das war nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Schiff, von Deutschland nach Kalifornien, also der große Nobelpreisträger, fährt dann mit dem Schiff nach Kalifornien, und das war ja auch noch, ne, also ich weiß nicht, wie er da gefahren ist, um sich das selber anzusehen. Und weil das so ein Riesenereignis war, ist diese Szene, wo er dann auf dieses Hooker-Teleskop hochfährt, das ist übrigens, ich habe einfach, mich interessiert das auch mal, da ist Los Angeles, hier ist der Mount Wilson, da ist dieses Teleskop, hat man jedenfalls die Szene gefilmt, live gefilmt. Das ist ein 5-Sekunden-Clip, wie man sieht, wie Einstein, Hubble und noch ein dritter Mann auf dieses Teleskop hochfahren. So wichtig war denen das, dieses Event, das war eigentlich unter Naturwissenschaftsgemeinde war das, boah, ja, ich zeige es euch. Also wirklich ganz kurz, konzentriert euch. Da fahren sie mit so einem tollen Aufzug hoch. Allein der ist schon der Gucker, ne? Also hier Einstein, unverkennbar. Und dann sieht man hier Einstein, wie er durchguckt. Ja, der Wind weht ihm durch die Haare und Hubble reicht auch Pfeife her. Das war's schon, mehr ist das gar nicht. So, wie geht's weiter mit Einstein? Das finde ich jetzt echt interessant. Also weil das so wichtig war und Einstein beginnt dann wirklich das expandierende Universum und damit die Urknalltheorie, also diese Theorie, die besagt, es gibt einen Anfang zu akzeptieren und macht dann Folgendes. Er nennt die kosmologische Konstante, die er ja selber eingeführt hat in seine Relativitätstheorie, um ein statisches, ein ewiges Universum zu belegen, nennt er, das Originalzitat, die größte Eselei seines Lebens. Das ist auch wieder Hut ab vor diesem Mann, immer wieder auch, war wirklich ein großer Denker, nicht nur in der Physik, sondern auch Philosophie und so weiter, dass er Fehler eingestehen konnte. Ich immer Hut ab vor Leuten, die Fehler eingestehen können. So, das war die Rotverschiebung. Und das waren die ersten Messwerte. Aber trotzdem, es war immer noch hin und her und her und hin. Wie geht's weiter? Gibt es noch mehr Daten? Man ist ja gierig, ja, regelrecht. Hier vorne sind noch zwei schöne Plätze, also okay. Und zwar geht es dann mit Folgendem weiter. Es geht jetzt die kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist jetzt das zweite Thema. George Gamow, ein russisch-amerikanischer Physiker, macht die Voraussage der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also viele haben vielleicht noch nie was davon gehört. Ich finde es immer wieder faszinierend. Das ist eine Reliktstrahlung des Anfangs, des Urknalls. Und es ist eine Art gleichmäßiges Hintergrundrauschen des Universums, ein paar Grad über 0 Kelvin. Und jetzt möchte ich euch das wurde vorausgesagt, ne? Das stand also im Raum, aber da gab es keine Messdaten. Also war es nicht so interessant. Und dann passierte folgende Geschichte, die will ich euch vorlesen, weil die mich auch so berührt hat, weil hab ich so ein richtiges Zitat von Penzias und Wilson. Penzias, auch interessant, 1933 in München geboren, als Sohn jüdischer Eltern, glücklicherweise 1938 rechtzeitig emigriert. Was die beiden jetzt eigentlich erforschen wollten, weiß ich gar nicht. Jedenfalls fanden sie etwas, das sie nicht gesucht haben. Und das ist ja immer besonders interessant. Sie arbeiteten mit dieser riesigen Funkantenne und da haben sie schon eine Weile dran gebastelt. Die stand irgendwo auf dem Kohlfeld in New Jersey. Und da wollten die irgendwas messen, ich weiß nicht mehr was. Jedenfalls störte sie dabei ein, und ich will das jetzt einfach nochmal vorlesen, hier als Zitat, das ist wirklich so aus irgendeinem Bericht. Dabei störte sie ein ständiges Hintergrundgeräusch, ein ununterbrochenes Zischen, das jede experimentelle Arbeit unmöglich machte. Es war ein erbarmungsloser, unbestimmter Lärm, der Tag und Nacht zu allen Jahreszeiten von allen Stellen des Himmels kam. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Techniker da hinten auch, ein Jahr versuchten sie alles, ein Jahr, das müsst ihr mal vorstellen, wie die sich reinknien, mit was für einer Empathie die da drin waren, versuchten die alles, um dieses Geräusch zu beseitigen. Sie überprüften sämtliche elektrische Geräte, sie bauen die Instrumente um, prüfen die Stromkreise, spielten mit den Kabeln, schraubten die Stecker ab, klebten in den Antennenschüsseln Klebeband, kletterten da rum, also da kannst du auch ganz schön klettern in dem Ding, ist auch gar nicht so ungefährlich. Sie kletterten noch einmal in die Schüssel, auch interessant, dieses Mal mit Besen und Bürsten und schrubbten alles ab, was sie in einem späteren Fachaufsatz als weißes dielektrisches Material bezeichneten, was aber gemeinhin Vogeldreck genannt wird. Aber alles nützte nichts. Es nützte nichts, ja. Und nachdem die beiden alle möglichen Fehlerquellen untersucht und ausgeschlossen hatten, blieb nur ein Schluss übrig. Dieses Signal, das nervige Signal, hatte eine physikalische, reale Ursache. Sandte eventuell der leere Weltraum Radiostrahlung aus? Und dann sprachen sie mit Kollegen, die da zufällig in der Nähe waren und hörten dann was von dem Gamow, den ich vorhin zitiert habe, und seinen Überlegungen zum Thema heißer Anfang. Und jedenfalls haben die beiden dann diese Entdeckung, die sie gemacht haben, zusammen mit dem Thema heißer Anfang publiziert. Und 14 Jahre später haben sie den Nobelpreis für Physik dafür bekommen. Weil das so wichtig war. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich werde euch nochmal sehen, was die Wissenschaftsgemeinde hier in dieses Thema investiert. Das hat mich mit am meisten berührt, denn ja, wo mein Geldbeutel ist, da ist oft auch mein Herz. Ja. Also das interessiert die, das ist denen wichtig, da zu wissen, was. Und ja, die Frage, gibt es einen Gott, gibt es einen anderen? Und das ist immer, spielt immer damit, wird ihr gleich sehen noch weiter. Ja. Also nochmal zusammengefasst, die drei messen also diese Radiostrahlung, diese Strahlung da, die Wärmestrahlung, Entschuldigung, die gleichmäßig aus allen Himmelsrichtungen kam, man nannte sie dann auch die 3-Kelvin-Strahlung, weil das die Strahlungstemperatur war. Kelvin ist übrigens eine Einheit für die Temperatur. 3 Kelvin ist sozusagen fast beim Nullpunkt. Meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, was Kelvin eigentlich ist. Da habe ich gesagt, das werde ich doch nochmal erklären. Und Mausi, auch verzeih mir, ne? So, ja, also drei. So, aber die Frage, wie gesagt, was ist die Quelle dieser Wärmestrahlung? Auf alle Fälle die Sterne kommen hierfür nicht in Frage. Es sieht so aus, als ob es keine Quelle gibt, außer dem Weltall selbst. Und man hat sich dann so vorgestellt, das Weltall ist wie ein Zimmer, das auch dann noch etwas warm ist, wenn der Ofen bereits nicht mehr brennt. Ja? Und das Universum ist erfüllt von der Nachwärme eines heißen Anfangs. Und durch die darauffolgende Expansion des Universums hat sich dieses Strahlungsfeld im Laufe der Zeit abgekühlt. Und das messen wir eben heute in Form der Hintergrundstrahlung. Also man kann es auch anders bezeichnen. Ich habe hier noch zwei schöne Worte. Echo des Urknalls oder eben hier Botschaft vom Anfang der Zeit. Ja. Ja. Man findet diese Strahlung mit einer, so ist es in der Literatur beschrieben, mit einer fast beängstigenden Gleichmäßigkeit in alle Himmelsrichtungen. Und die Sterne kommen, wie gesagt, nicht dafür in Frage. Und die Quelle muss also das Weltall selbst sein. Jetzt muss ich ein bisschen Theorie machen, einen kleinen theoretischen Teil. Also der ist ein bisschen kompliziert. Aber wer es jetzt nicht versteht, ist auch nicht so schlimm. Da muss ich ein bisschen Pantomime machen. Also ich tue das mal hier wegstecken. Also laut Urknalltheorie, also für die, die jetzt da Interesse haben, die können jetzt kurz zuhören, die anderen können jetzt eine Minute abschalten. Laut Urknalltheorie, also laut der Theorie, wie man sie sich jetzt immer mehr überlegt hat, wurde das Licht, und darum geht es ja jetzt bei der Hintergrundstrahlung, ja, wurde das Licht erst ungefähr 400.000 Jahre, knapp 400.000 Jahre nach dem eigentlichen Anfang sichtbar. Da komme ich gleich noch dazu zum Schluss. Dann passt ja auch gut zum biblischen Bericht. Ja. Also da war erstmal ne, der Prolog und dann erst am ersten Tag dann. Zuvor war die Materie so dicht, dass, und jetzt kommt eine kleine Pantomime, dass die Lichtteilchen durch ständige Stöße mit den Materieteilchen dieser dichten Materie nicht entkommen konnten. Daraus folgt, dass sich die Materieteilchen und die Lichtteilchen, die Lichtteilchen sind ja die Quelle der Hintergrundstrahlung, ja, darum geht es ja, durch ihre intensive Wechselwirkung in einem thermischen Gleichgewicht befinden müssten. Und wegen dieses thermischen Gleichgewichtes müsste die Reliktstrahlung, also die Hintergrundstrahlung, von der wir reden, ein ganz charakteristisches Spektrum aufweisen, ein typisches für ein thermisches Gleichgewicht. Und der Witz ist jetzt dabei, dieses Spektrum findet man nirgendwo sonst in der Natur. Nirgendwo sonst in der Natur findet man ein solches Spektrum. Und man hat überlegt, ja, jetzt müssen wir das aber messen. Ja. Dieses Spektrum wird genannt, kein Stress, also das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber nicht so schlimm. Die Hintergrundstrahlung müsste laut Theorie das typische Spektrum eines schwarzen Körpers haben. Das klingt jetzt unheimlich. Ich hätte jetzt auch Planck'scher Strahler nehmen können, aber das ist der Standardausdruck. Das ist ein ganz typisches Spektrum. Das heißt, da schaut die Kurve, wie letztendlich das Spektrum aussieht, ganz typisch aus und das gibt es in der Natur nirgendwo sonst. Ja? Und es war dann so gewesen, dass man irdisch, also Messungen, die man auf dem Erdboden gemacht hat, da waren die Ergebnisse widersprüchlich. Da hat man das rausgekommen, das rausbekommen. Das war nicht ganz klar, ob man wirklich jetzt dieses Schwarzkörperspektrum gefunden hat. Es war also letztendlich Ja. Und deswegen hat man, das war den Leuten wichtig, diesen Satelliten gestartet. 1989, kosten über 30 Millionen Dollar. Und die wollten das jetzt nochmal genau wissen. Ist es wirklich so? Weil das war denen wichtig. Die wollten Messdaten haben. Die wollten sehen, ist es wirklich diese Hintergrundstrahlung von einem heißen Anfang? Ja? Und ja, ich habe hier noch ein kleines Foto von dem Teil. Da fliegt es also rum. Das hat 4 Jahre dann die Erde umkreist und gemessen und gemessen und gemessen. Und jetzt schaut euch gleich an, das ist eines der zentralen Ergebnisse dieser COBE-Mission. Da ist also jetzt eine grüne Kurve im Hintergrund und die das ist sozusagen die ideale Schwarzkörperspektrumskurve. Ja? Ich zeige es euch jetzt. Ich will euch jetzt das auch im Einzelnen gar nicht erklären. Seht ihr die grüne Kurve hier? Ja. Und wisst ihr, was diese roten Kreuze sind? Das liegt ja exakt drauf. Es liegt exakt drauf. Und das sind die Daten, die COBE vom Himmel runtergebracht hat. Und jetzt werde ich euch mal sagen, das ist wirklich, also ich meine, gut, jetzt das habt ihr noch nie gehört und vielleicht haut euch das auch nicht so vom Hocker, aber also mich hat das vom Hocker gehauen, ja. Also ich finde das wirklich interessant. Nirgendwo sonst in Natur findet man eine solch präzise Schwarzkörperstrahlung wie bei der Hintergrundstrahlung. Ich habe einen guten Freund, der ist theoretischer Physiker, der sagte, das ist wirklich der Hammer, ja, und habe es mir dann erklären lassen und ich habe mich immer wieder damit beschäftigt und es ist wirklich toll. Und ich will euch jetzt gleich mal was sagen. Das war der Leiter von dieser COBE-Mission, George Smoot. Und der hat dann 1992, als dann die meisten Daten schon zusammen war, ist der mit seinen Ergebnissen vor die Presse gegangen. Und das ist wirklich ein cleverer Mann. Und der sagte, und das ist jetzt Originalzitat, was der vor der Presse dann gesagt hat. Ich lese es jetzt einfach vor. Er sagte, wir blicken in den Anfang. Der Anfang ist gekoppelt an den, der alles angefangen hat. Und wenn wir vom ersten Licht etwas sehen, so sehen wir etwas von dem, der das Licht eingeschaltet hat. Und das hat mich immer sehr berührt. Er hat also auch 14 Jahre später einen Nobelpreis bekommen. Er sagte dann weiter, auch in derselben Pressekonferenz, wenn man die Datenauswertung von COBE betrachtet, ist es so, als würde man Gott direkt ansehen. Also das war für die wirklich bedeutungsvoll. Und man kann sagen, das ist eben die Auslegung heute, während der Expansion des Universums blieb dieses Schwarzkörperspektrum der Hintergrundstrahlung vollkommen erhalten. Nur die Temperatur verringerte sich eben von damals ein paar tausend Kelvin auf jetzt 2,73 Kelvin. Also diese Beobachtung ist wirklich eine zweite eindrucksvolle Bestätigung des Urknallmodells, also dieses Modell eines Anfangs. Ja. Des Weiteren hat man dann aber weiter geforscht, hat man sich weiter die Hintergrundstrahlung vorgenommen und hat geguckt, naja, Penzias haben jetzt gesagt, das ist vollkommen gleichmäßig, was da vom Himmel kommt, ja. Also überall die gleiche Temperatur. Dann hatte man aber das Problem, wenn man sich das Universum heutzutage anschaut, so wie es heute ist, ja, dann gibt es da riesige Masseansammlungen von Galaxienhaufen auf einen Fleck und gleichzeitig riesige Regionen gähnender Leere. Wie hätte sich das ohne eine, wenn auch minimale Ungleichheit der Temperaturen damals am Anfang herausbilden können. Und deswegen war der zweite Auftrag der COBE-Mission zu untersuchen, unabhängig jetzt von Störungen von der Erdatmosphäre, ob es bei genauerer Messung doch geringere Temperaturschwankungen bei der Hintergrundstrahlung gibt. Und es gab dann tatsächlich Hinweise auf sehr geringe Ungleichmäßigkeiten, Temperaturschwankungen im Bereich von, ist wirklich wenig, ich sage es aber mal, 0,00001 Kelvin. Also nicht viel, ja. Aber man wollte es genauer wissen. Es wurden 2 weitere Missionen gestartet von der NASA, der WMAP-Satellit, der hat 9 Jahre gemessen, und von der ESA, der Planck-Satellit. Und die haben immer genauer gemessen und haben also gesehen, dass es also diese Anisotropien gibt. Hier hat man also COBE, das ist noch relativ unscharf, WMAP, Planck. Und das Blaue ist eben jetzt ein bisschen kälter als das Gelbe und das Rote ist ein bisschen wärmer als das Gelbe. Und das ist sozusagen die Erklärung dafür, dass diese winzigsten Anisotropien quasi so eine Art Kondensationskeim oder kosmische Saat waren für das Galaxienwachstum an bestimmten Stellen. Das passt dann eben auch gut zusammen. Und da ist man also ganz stolz, dass man das auch so rausgekriegt hat. Und ihr werdet lachen, es ist immer noch nicht abgeschlossen. Für 2021 ist ein neues Teleskop geplant, das James Webb Space Teleskop. Voraussichtliche Kosten 10 Milliarden Dollar. Das ist schon interessant. So, Hintergrundstrahlung bestätigt also die Urknalltheorie, die Theorie eines Anfangs nochmal zusammengefasst. Es gibt diese extrem hohe Isotropie mit ganz geringen Schwankungen, hier habe ich es nochmal, dann aber auch die mit höherer Messgenauigkeit gefundene Anisotropie, das sind ja die notwendigen Saatkörner, um die Bildung von Masseansammlungen erklären zu können. Und nicht zu vergessen, das Allerbeste, mache ich immer zum Schluss, das Beste kommt zum Schluss, die Schwarzkörperstrahlung. Das ist wirklich immer wieder der Knaller. So, jetzt haben wir zwei Sachen, jetzt kommt das Letzte, wo es auch wieder Daten gibt, das geht relativ schnell. Und zwar geht es da, auch ein furchtbares Wort, speziell für die Übersetzer, tut mir da immer leid. Also es geht um die primordiale Nukleosynthese. Sorry, er klingt furchtbar. Primordial, muss ich auch nachgucken, heißt ursprünglich. Ich sag's, ich hab's auch auf Englisch, René, das ist die Big Bang Nukleosynthesis. Klingt auch gut, ne? Deswegen BBN da hinten noch. Also auf Bulgarisch weiß ich es jetzt leider nicht. Du auch nicht. Okay, naja, gut. Aber danke, dass du das machst, das ist super. Okay, das bezeichnet den Vorgang der Bildung der ersten Atomkerne direkt nach dem heißen Urknall. Ich werde auch ein paar Clips dazu zeigen später. Nur das Urknallmodell, also das Modell eines heißen Anfangs, sagte voraus, dass das Universum zu 75%, das wurde schon 1946 vorausgesagt, dass das Universum zu 75% aus Protonen, und das war wirklich nur mit dem Urknallmodell vorauszusagen, zu fast 25% Helium-4-Kernen besteht. Das hat Gamow auch schon vorausgesagt, sollen dann noch geringe Mengen anderer, ja, Deuterium, Helium, Lithium ist jetzt nicht so wichtig. So, andere Theorien konnten vor allem die Anwesenheit von so viel Helium nicht erklären, das ging nicht. Leider gab es dazu bis Anfang 2000 auch keine verlässlichen Messungen. Und auf dieses Thema wurde dann auch dieser WMAP-Satellit angesetzt, hier nochmal eine schöne Abbildung davon, der dann 9 Jahre lang die Masseverteilung dieser leichten Elemente, die im heißen Anfang entstanden sein sollen, gemessen hat. Und jetzt, nämlich schon auch interessant, und die Ergebnisse waren wirklich, also die waren auch wieder platt. Die Menge der im Urknallmodell vorausgesagten Atomkerne im Universum wird durch die WMAP-Messung sehr, sehr gut bestätigt. Und es ist wirklich auch kein trivialer Sachverhalt. Man war wirklich erstaunt, dass dieses Modell des heißen Anfangs, diese relative Menge der schließlich im Weltall gemessenen, vor allem dieser 4 letzten Elemente, so gut vorausgesagt hat. Also ich habe hier auch nochmal eine Abbildung. Müsst ihr euch jetzt das auch nicht verstehen, aber diese senkrechte Gerade hier, das sind die Messungen, die Punkte sind wirklich da fürs Helium, fürs Deuterium, Helium-3 und Lithium. Es ist wirklich da, wo es sein soll. Also es war schon beeindruckend. Also, zusammenfassend, das Urknallmodell mit seinem Anfang ist heute durch sehr gute naturwissenschaftliche Messdaten vor allem, das Standardmodell der Kosmologie. Nochmal zusammengefasst, Rotverschiebungen, von einem Anfang, wohlgemerkt Anfang, ausgehende Expansion, kosmische Hintergrundstrahlung, die Gleichmäßigkeit, aber auch die winzigen Anisotropien, die eben die Saatkörner für das Galaxienwachstum ist, die tolle Schwarzkörperstrahlung, ist alles ein erwartetes Überbleibsel des heißen Anfangs, und die 25 Gewichtsprozent Helium im Universum lassen auf eine heiße Nukleosynthese am Anfang sehr gut schließen. Ja, also wie gesagt, mithilfe dieser Messergebnisse ist heute absolut unbestritten, dass es einen Anfang gegeben hat. Und man kann mithilfe dieser Messungen auch das Alter des Universums grob abschätzen, und das ist laut dieser Messergebnisse ungefähr 13,8 Milliarden Jahre. Das klingt jetzt recht alt, oder? Ist es aber nicht. Ist überhaupt nicht alt. Könnt ihr euch noch an die Amöbe vom Anfangsfilm erinnern? Bestimmt, ja. Sie konnte die Riesenbrücke zig Milliarden Male überqueren, bis sich ein einfaches Protein zusammenbuchstabiert hätte. Ja? Die Frage stelle ich nämlich jetzt. Diese Brücke war wirklich 90 Milliarden Lichtjahre lang. Das heißt, eine so lange Strecke, wie das Licht in 90 Milliarden zurücklegt. Und das ist lang. Ne? Also von der Sonne bis zur Erde sind es 10 Minuten. Also das nur mal so zum warm werden. Wie weit wäre unsere Amöbe denn, wie weit wäre unsere Amöbe bei einem Alter des Universums von 13,8 Milliarden denn gekommen? Ist so eigentlich eine vernünftige Frage, die man da in dem Zusammenhang stellen kann, oder? Wie lange wäre sie gekommen? Ich meine, wir müssten es eigentlich noch ein bisschen kürzer machen, weil das Erdalter ist ja nicht 13,8, sondern nur 4, aber wie auch immer. Aber nehmen wir mal die 13,8 Milliarden Jahre. 15 Lichtsekunden. Also die Startlinie wäre noch in Sichtweite gewesen. Um das mal so ein bisschen rhetorisch zu sagen. Und ich glaube, also dieser Sachverhalt erlaubt die Schlussfolgerung, diese zweite Säule der Evolutionstheorie, dass es das viel Zeit ist angeblich, die wir haben, also die gibt es eigentlich wirklich nicht mehr. Ne? Also wenn man das so zusammengefasst sieht, ja, da ist nicht viel Zeit. Und darum will ich jetzt abschließend nochmal, habe ich mir so gedacht, einen Vergleich ziehen, einen Vergleich zwischen dem heutigen kosmologischen Standardmodell und dem Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1. Ich sage jetzt gleich dazu, das möchte ich jetzt also machen. Die Diskussion, wie lange denn nun das Wort Tag, was da von Mose verwendet wird an dieser Bibelstelle, wie lange das Wort Tag jetzt zu verstehen ist, ob das ein 24-Stunden-Tag oder ein viel größerer Zeitraum ist, ist also für mich theologisch nicht wirklich so wichtig. Muss ich auch nicht abschließend beantworten. Ich bin da eher der Pragmatiker und denke, lasst uns die Chance nutzen, mit Menschen darüber zu reden, wie gut das derzeitige kosmologische Standardmodell eigentlich zum biblischen Bericht passt. Und auch jetzt auch für diejenigen, die der Urknalltheorie vorwerfen, dass da anstatt Gott ein sogenannter personifizierter Urknall die Ursache allen Seins ist, kann ich nur sagen, ich denke, das Urknallmodell ist nur eine Beschreibung dessen, wie der Anfang der Welt vonstatten ging. Das Urknallmodell macht überhaupt keine Aussagen darüber, wer der Urheber dessen allen ist. Ja. Aber wichtig ist, und das ist die entscheidende Aussage für heute Abend, was ich deswegen diese ganzen Sachen gemacht habe, ist, das Modell, unser Modell redet von einem Anfang, so wie die Bibel. Und wie gut also der biblische Schöpfungsbericht und das derzeitige Standardmodell zusammenpassen, das ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht bewusst. Ja, wir sitzen immer hier und denken, wir müssen uns hier verbiegen und machen und so. Deswegen will ich hier zum Abschluss die ersten Verse des Schöpfungsberichtes vergleichen mit den Aussagen des heutigen kosmologischen Standardmodells. Das ist der Überschrift des Prologs. Da steht ja, also diesen Satz liebe ich. Also im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Leute, da ist alles drin, was man braucht. Ja? Ich habe es deswegen auch farbig gemacht. Also das ist jetzt meine persönliche Exegese. Das ist jetzt auch nicht das, was... ich will euch einfach nur mitnehmen. Also wenn ihr mal einen Satz auswendig lernt, lernt mal den Satz auswendig. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Man könnte jetzt auch über das viel reden, das mache ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich ein bisschen mehr Theologe, naja, egal. Ich rede nur über diese drei Sachen. Im Anfang, also ich assoziiere unmittelbar mit dem Wort Anfang ein anderes Wort, nämlich das Wort Zeit. Ja? Also das ist für mich, zum Anfang gehört Zeit. Ja? Also das ist was unmittelbar zusammengehört. Ja? Das gehört einfach zusammen. Dann gucke ich mir das nächste an, den Himmel. Himmel ist für mich, ja, wenn ich jetzt dann denke, wie wir uns das so vorstellen, ist eigentlich ein schönes Wort für Raum oder für Universum. Ja? Passt eigentlich auch gut. Naja, und Erde würde ich jetzt mal nicht nur auf unsere Erde begrenzen, sondern Erde würde ich sagen, das ist für mich so viel wie Materie. Ja, die ganze Materie, die Gott geschaffen hat. Und laut Einstein ist ja Materie auch gleich Energie. Also im Grunde haben wir in diesem Satz, im Anfang, Zeit, schuf Gott Himmel und Erde, alles drin, alles, was den gesamten Rahmen schafft. Und das finde ich einfach deswegen einen super genialen Satz. Ja. Und also nochmal, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wie gut das alles zur heutigen Vorstellung über das Wie des Anfangs passt, zeigen folgende kurze Filmausschnitte von 2009, in denen gezeigt wird, wie man sich heute den Urknall vorstellt. Also ich will einfach nochmal weiter zitieren, erst nochmal den Prolog vor. Also alles, was rot ist, ist jetzt das, was in der Bibel steht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dann kommt und die Erde war wüst und leer. Es sind noch keine Naturgesetze da. Wüst heißt so viel wie ohne Ordnung, chaotisch, ohne Gesetz. Leer ist ein Stück weit still. Finsternis war über der Tiefe, das ist dann der dritte Satz, der dann kommt in dem Schöpfungsbericht. Naja, Finsternis ist dunkel. Ja. Und jetzt ganz kurz ein 30-sekündiger Filmclip. So, wie man sich es im ganz normalen Dreisat-TV heute vorstellt. Guckt es euch kurz an. Müssen wir wieder runter. Danke.
So stellen wir uns den Urknall vor. Als große, helle Explosion am Anfang von Raum und Zeit. In Wirklichkeit sah er wohl eher so aus. Denn es gab noch kein Licht und keinen Schall. Der Urknall, der mit seiner Initialphase von ca. 10 hoch minus 43 Sekunden unbeschreiblich kurz war, entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Denn die Naturgesetze, mit denen wir vertraut sind, wurden in diesen ersten Momenten extremer Energie und extremer Hitze erst geboren.
Danke. Also, wie es da steht, ne? Es sind noch keine Naturgesetze da, alles war wüst und leer, ohne Gesetz, leer, still, das Universum ist undurchsichtig, dunkel. Noch ein Clip.
In den ersten 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall expandierte das Universum mit mehr als Lichtgeschwindigkeit in der sogenannten Inflation. Es wurde in extrem kurzer Zeit extrem viel größer. Sekundenbruchteile später bildete sich erstmals Materie, als sich Teilchen und Antiteilchen nicht mehr vollständig gegenseitig aufhoben. Innerhalb etwa einer Mikrosekunde formierten sich Quarks zu Wasserstoffatomkernen. In den nächsten 100 Sekunden entstanden auch die komplexeren Heliumatomkerne. Das All war heiß und undurchsichtig. Lichtteilchen kollidierten ständig mit Materieteilchen.
Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? So, und dann kommt der erste Tag und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Passt eigentlich auch so von der Abfolge, eigentlich genial. Licht ist schon da, bevor Sonnen und Sterne geschaffen werden. Der letzte Film bitte.
Doch nach etwa 400.000 Jahren änderte sich das. Die Atomkerne hatten sich mit den Elektronen zu neutralen Atomen vereinigt. Licht konnte sich jetzt ausbreiten. Das Universum wurde durchsichtig. Doch bis es dazu kam, dass die ersten Sterne sich bilden konnten, musste sich das Universum noch 200 Millionen Jahre abkühlen.
Danke. Also, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Der Geist schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wenn ich diesen Text mit den Filmausschnitten vergleiche, kann ich nur sagen, und das ist mein Fazit, ich weiß nicht, wie ihr es seht, dieser Bericht passt wirklich erstaunlich gut zu den heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Also ich finde es immer wieder interessant, wie gut das passt, die Predigt, wie dann die anderen Tage gut passen, das mache ich dann in einem Jahr. Aber ich will jetzt einfach noch zum Schluss kommen, und zwar, ich denke, die Indizien und Hinweise auf den einen, der alles angefangen hat, die sind für mich wirklich sehr beeindruckend, immer wieder. Und ich denke auch für andere Menschen. Und ich denke, dass manche von euch sich vielleicht zum ersten Mal im Leben oder nochmal neu Gedanken machen. Und ich hoffe das einfach, vielleicht auch morgen früh. Ist da jemand, der alles begonnen hat? Der sozusagen den Startschuss gegeben hat, die Zeit gemacht hat? Ja? Ein intelligentes Wesen, dass sich all die Komplexität ausgedacht hat, einer Zelle zum Beispiel. Ja. Ein Gott, der allem Struktur und System gegeben hat und auch noch gibt. Es gibt Menschen, und das ist für mich jetzt auch immer wieder wichtig, wenn ich Menschen frage, wieso sie eigentlich nicht wirklich, also für mich ist es immer wieder so offensichtlich, ja, du brauchst nur überall gucken und denkst, ja, da muss es einen geben. Es gibt Menschen, die all die Komplexität trotzdem, also die all die Komplexität, die wir im Universum eigentlich sehen, lieber einem nicht-personalen Schicksal zuschreiben. Also für mich ist das vom Verstand her schwer nachzuvollziehen, weil wie gesagt, ein nicht-personales Schicksal ist nicht in der Lage, Struktur, nicht in der Lage, Ordnung oder Komplexität zu erschaffen. Aber ich muss zugeben, emotional ist diese Herangehensweise für mich sehr wohl immer wieder auch nachvollziehbar. Denn ich glaube, für sehr viele Menschen fühlt es sich sicherer an, viel sicherer an, alles Erschaffene einem nicht-personalen Schicksal zuzuschreiben, anstatt einem personalen Gott. Denn ein nicht-personales Schicksal mischt sich niemals in mein Leben ein und stört mich nicht in meinem gewohnten Trott und macht mir auch keine Angst. Wenn ich dagegen einem persönlichen Gott begegne, das bringt unbekannte Veränderungen mit sich. Und Menschen fürchten das Unbekannte. Ich auch. Nur, und das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Erfahrung, so wie Gott sich den Menschen in Jesus gezeigt hat, sind diese Veränderungen, auf die du dich einlässt, eigentlich erstrebenswert. Und diese Bibelstelle habe ich wirklich schon vor einem Vierteljahr rausgesucht. Johannes 13, Vers 5, da steht, dann gießt Jesus Wasser in das Waschbecken und fängt an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Also man muss sich vorstellen, der König des Universums wäscht uns die Füße. Also die Hände, die zuvor die Quarks und die Heliumkerne und die Sterne und das Universum geformt haben, waschen uns den Schmutz von den Füßen, und die Finger, die zuvor die Gebirge zusammengefaltet haben, die massieren uns die Zehen. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein paar Stunden vor seinem Tod, wo er wusste, was auf ihn zukommt. Ja? Und da ist Jesu Hauptsorge, dass seine Jünger oder dass wir im tiefsten unseres Herzens verstehen, dass er uns liebt. Und ich glaube, und das will ich eigentlich jedem zusprechen, sich auf eine solche Veränderung einzulassen, das ist wirklich ein Versuch wert. Morgen früh, heute Abend. Danke.
Wenn jemand von euch eine Frage an Michael hat, wo er denkt, oh, das ist interessant, das könnte vielleicht auch jemand anders interessieren. Mikro ist frei.
Also ich habe jetzt keine groß theoretische Frage, aber ganz so mal fürs Verständnis. Wenn ich als Christ jetzt, wie du es machst, von einem Urknall rede, ja, und für jemanden, der jetzt nicht so weit denken kann wie du oder wie ich vielleicht, dann ist es manchmal schwierig, und ich frage mich, was du rüberbringen wolltest, ist, es gibt einen Anfang, und dieser Anfang, das ist wichtig für uns Christen, dass, ja, es einen Anfang gibt.
Genau.
Und Gott hat diesen Anfang in der Hand.
Ja.
Und ich frage dich, hast du vielleicht ein schönes anderes Wort als Urknall?
Anfang.
Gut.
Im Anfang, ganz einfach. Also ich vielleicht nicht, ob du vielleicht gemerkt hast, dass ich wirklich ganz oft immer wieder das gleich gesagt habe. Das habe ich bewusst gemacht, ja, weil ich weiß, dass manche Christen allergisch auf das Wort Urknall reagieren, aber ich finde, das müssen wir eigentlich nicht. Also ich finde es eigentlich schade. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich, was weiß ich, das war in den 70er Jahren, dann kam das Urknall auf, auch meine Frau, die konnte sich auch daran erinnern, und das war so ich war damals schon Christ gewesen, und das war immer so mit dem, es war so negativ assoziiert, so in christlichen Kreisen, ne? Und ich denke immer, ja, wieso eigentlich, ja? Also eigentlich ist das doch der richtige Weg in die richtige Richtung. Schaut euch an, wo wir 1900 waren, da haben die Leute gesagt, es ist eine ewige Welt, ja, und das hat ja nur vollkommen und total dem widersprochen, was im Genesis steht. Und insofern finde ich das also sehr beeindruckend. Und du siehst ja auch, wie die Physiker, ne, wenn ich höre diesen George Smoot, was der gesagt hat in dem Moment, wie das die Leute bewegt hat, da hat er die Schwarzkörper und sieht, das muss die Anfangsstrahlung sein. Es gibt einen Anfang. Also wie das so richtig, wie man gemerkt hat, auch bei Einstein, wie das Klick, wie so ein Stück aus der Mauer nach dem anderen rausgebrochen ist. Wie diese Ideologie, dieses Weltbild, die dir sagt, ja, also das Christentum ist sowieso Quatsch, es gibt eine ewige Welt und so weiter, wie das Stück für Stück in sich zusammengebrochen ist. Und man sieht ja, wie interessiert die Leute auch heutzutage noch sind, wie viel dafür investiert wird. Ja. Also das ist letztendlich die Botschaft, dass es wirklich ein interessantes, ein wichtiges Thema ist, was viele, also zumindest die Wissenschaftler, interessiert, auch im Zusammenhang mit philosophischen, mit wirklich wichtigen Lebensaussagen. Also es hat alles irgendwie immer miteinander zu tun. So war das so halbwegs. Danke.